6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen!
Hier die Zusammenfassung der Ziehung. Markus zog Anti-Mask von Anti-Mask, Dying to Say This to You von The Sounds und Renegades von Rage Against the Machine. Ich zog The Darker the Shadow, The Brighter the Light von The Streets, Cool It Down von Yeah Yeah Yeahs und This is Hardcore von Pulp. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus. Hi.
Ja, Markus, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Jahresendgeschäft, also ja, man will natürlich jetzt nicht über die Arbeit reden, aber so langsam höre ich die Glocken klingeln, klingelingeling.
Wie kommt der Eiermann?
Nee, der andere mit dem Sack.
Rocco Siffredi?
Nee, der hat eine Rute.
Beides.
Ah, beides.
So, das ist Rekord in den ersten 15 Sekunden explicit Label Gott. Verdient. Guck dir mal die Netflix-Doku Rocco an. Es ist
du wirst überrascht und ich habe da schon mal reingeguckt. Tatsächlich. Es ist wirklich weird, ja.
Das ist fucking weird.
Ich konnte es nicht zu Ende gucken.
Ich habe die zweimal geguckt.
Zweimal.
Ich kenne seine Werke. Ich möchte mich nicht zu der Qualität äußern.
Ein Maestro an der Fleisch.
Peitsche. Okay.
Gut.
Ja. gut. Wenn wir gerade was zu lachen haben, dann, bevor es mit der Sendung losgeht, noch eine übliche Ankündigung von mir. Am 17.12. Findet im Tsunami-Club in Köln wieder der Lach-Tsunami statt. Headliner ist Serkan Ateş-Stein. Das wird super. Es war ursprünglich Christine Juksch angekündigt, die musste leider absagen. Aber Serkan wird da auch super abliefern. Das Line-Up der Open Spots ist auch schon gute Kollegen dabei. Ja, Tickets gibt's auf Rausgegangen. Link findet ihr auch in den Shownotes. Kommt vorbei, ist eine coole Show. Wird immer besser. Und
sehr nice.
Ja, dann kommen wir jetzt zu Musik.
Ja, ja.
Und ich muss anfangen. Möchtest du raten, was ich auf der 3 habe?
Also nochmal resümiert. Du hattest die Yeah Yeahs, du hattest Pulp und drittes war es nochmal?
The Streets, Herr The Skinner. The Streets.
Wow. Also, das ist nicht Herr Skinners bestes Werk, aber mir hat es gefallen. Yeah, vielleicht auch nicht das beste Werk, aber mir hat es auch gefallen. Und Pulp ist über jeden Zweifel erhaben, meines Erachtens. Also ich würde The Streets nehmen.
Nein.
Oh, okay.
Zweifelsohne ist es Pulp.
Oh, echt jetzt?
Heilige
Fleischgranate. Was?
Okay. Jetzt fang nicht wieder von Rocco Siffredi an.
Entschuldigung.
es ist Pulp. Erstmal zur Band selber. Pulp ist eine britische Band, die 1978 in Sheffield von Sänger und Songwriter Jarvis Cocker gegründet wurde. Sie gilt als eine der prägendsten Gruppen der Britpop-Ära der 90er Jahre. Die ursprüngliche Besetzung wechselte in den frühen Jahren häufig, bis Cocker mit Candida Doyle am Keyboard, Steve Mackey am Bass, Mark Webber an der Gitarre und Nick Banks am Schlagzeug ein stabiles Line-up fand. Nach Jahren in der Underground-Szene gelang Pulp der Durchbruch mit dem Album His and Hers 1994, das für seinen melodischen Indie-Sound und Cockers intelligente, oft ironische Texte gelobt wurde. Der internationale Ruhm folgte 1995 mit dem Album Different Class, das Hits wie Common People und Disco 2000 enthielt. Die Songs fanden den Geist und die sozialen Spannungen der 1990er Jahre ein und machten Pulp zu einer zentralen Figur des Britpops neben Bands wie Blur und Oasis. Mit späteren Alben wie This is Hardcore 1998 und We Love Life 2001 zeigten Pulp eine düsterere und experimentellere Seite. Die Band ging 2002 in eine Pause, bevor sie sich 2011 für Live-Auftritte wieder vereinigte. Pulp ist bekannt für ihren charismatischen Frontmann Jarvis Cocker, ihre stilistische Vielseitigkeit und ihre Fähigkeit, Alltagsgeschichten in eindringliche und zeitlose Popmusik zu übersetzen. Ihr Einfluss auf die britische Musik und Popkultur bleibt bis heute ungebrochen. Ja, noch ein paar Kurzfacts. Das Album ist erschienen am 30. März 1998. Es dauert wirklich, wirklich viel zu lange. 69 Minuten und 56 Sekunden. Zugegeben, man kann den Hidden Track abziehen, aber es ist halt 70 Minuten, ist halt absurd zu lang. Es ist auf Island Records erschienen. Es wurde in London und Bath in England zwischen 1996 und 97 aufgenommen. Produziert wurde das Ganze von Chris Thomas. Hat sich ungefähr 1 Million weltweit mal verkauft. Es war auf Platz 1 in den UK Album Charts und nominiert für den Mercury Prize 1998. Mein Review. Ich kannte Pulp bisher nur aus der Ferne. Common People und Disco 2000. Diese Britpop-Hymnen, die in den 90ern unweigerlich auf jeder Indie-Playlist landeten. Sie hatten Witz, Tempo und das gewisse Augenzwinkern, das sie von der Konkurrenz abhob. Doch This is Hardcore? Das ist eine andere Liga. Oder besser gesagt, ein anderer Sport. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich die Regeln verstehe. Schon das Cover macht klar. Hier wird es dunkel. Die Pose, das Licht, der Blick, all das schreit nach Drama. Aber wo ich erwartet hatte, mitgerissen zu werden, finde ich mich oft ratlos wieder. Jarvis Cocker, zweifellos ein charismatischer Frontmann, klingt hier weniger wie der zynische Beobachter aus der Kneipenecke und mehr wie ein Schauspieler, der sich in einem Noir-Film verloren hat. Das mag faszinierend sein, doch es ist auch anstrengend. Der Opener The Fear ist eine Art Ouvertüre für die Dämonen, die das Album heimsuchen. Schwere Streicher, bedrückende Atmosphäre, das Versprechen eines emotionalen Höhenflugs, der jedoch nie ganz abhebt. Der Titeltrack This is Hardcore liefert das, was der Rest des Albums häufig vermissen lässt. Dramatik, die sich lohnt. Die epischen Streicher, das Piano, die düsteren Anspielungen. Hier sehe ich, warum Pulp Kultstatus genießen. Der Song klingt, als könnte er ein verlorener Bond-Song sein. Glänzend und desillusioniert zugleich. Aber dazwischen Schatten. Und zwar jede Menge. This is Hardcore drückt sich oft selbst mit seiner Melancholie. Songs wie Dishes oder TV Movie ziehen an mir vorbei wie graue Regentage, die still und trist sind, ohne den beeindruckenden Aufruhr eines Gewitters oder die erhellende Frische eines sonnigen Nachmittags. Und dann ist da die Länge, fast 70 Minuten. Wer das bitte abgenickt? Selbst wenn man den absurd langen Hidden Track am Ende abzieht, wirkt das Album wie ein Gast, der zu lange bleibt und zu viel erzählt, ohne wirklich etwas Neues zu sagen. Natürlich, es gibt Momente. A Little Soul bringt eine charmante Note ins Spiel, die fast nostalgisch wirkt. Und Seductive Berry hat etwas Hypnotisches. Doch das sind nur winzige Rettungsboote in einem Meer aus Tränen. Vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Vielleicht ist This is Hardcore ein Meisterwerk, das nur diejenigen packt, die bereit sind, sich voll darauf einzulassen. Doch für mich bleibt es ein Album, das sich in seiner Dunkelheit und Schwere verliert, zu lange verweilt und dabei oft den emotionalen Zugang versperrt, den es so sehnsüchtig sucht. Ich aber bleibe draußen stehen, schaue durchs Fenster und frage mich, was da drinnen wohl vor sich geht, ohne den Wunsch wirklich einzutreten.
Wow, okay. Schade. Ja, also du hast jetzt mindestens dreimal das Wort Dunkelheit benutzt.
Also mein Marker war halt Common People und Disco 2000. Ne, so gute Laune-Songs, so Don't Wake Me Up
When They
das war so meine Erwartungshaltung.
Floorfiller.
Genau. Mir war klar, auf Albenlänge, da wird auch mal was Ruhigeres dabei sein, aber dann kommt halt das, was halt wirklich so komplett anders ist. Und wie gesagt, das ist ja nicht schlecht. Und ich mag auch die Stimme von Jarvis Cocker. Ich finde, der hat auch eine unglaubliche Bandbreite in der Art zu singen. Also damit meine ich jetzt gar nicht, über wie viele Oktaven der kommt, sondern welche verschiedenen Stile der hat. Das ist wirklich krass. Der ist richtig gut. Ja. Aber das Album hat mich halt wirklich einfach nur runtergezogen die meiste Zeit. Ja, ist jetzt auch Winter und dunkel und alles und so, aber ich nehme Vitamin D. Nee,
verstehe.
Und dann ist es halt wirklich auch einfach, ey, 70 Minuten, also.
Ja, das, verstehe. Ich hab's, also, ich meine, ich verstehe auch, The Fear ist schon so ein ziemlich düsterer Opener, sehr düsterer Opener. Einer der düstersten, die ich so kenne, ja, doch. Trotzdem, ich finde, es gibt halt, also gerade in den Texten ist sehr viel Humor. Und das geht halt, wenn man die Texte nicht.
Ja,
so
I'm a Man ist schon ziemlich lustig, das stimmt.
Ja, aber auch Dishes ist lustig. Also I'm not Jesus, but I have the same initials ist schon zum Beispiel ein geile Zeile von wegen Jarvis Cocker, JC.
Ja, ja, ist schon ja. Klar.
Ja, ja. Ich finde es einfach, und Healthy Aged, hallo? Also das ist halt, also Healthy Aged ist halt so, man kann es natürlich auch düster sehen, aber es ist halt ein Song, der mal die Wahrheit ausspricht von wegen One Time You'll Be Older Too. Es ist halt
Ach, Only the Good Die Young.
Okay, meinst du? Okay. Ich finde es halt unglaublich doppelbödig. Also die gesamten Texte von Pulp sind sehr doppelbödig und einfach zum Beispiel so ein Track wie Sylvia. Also ich liebe dieses Album, deswegen weiß ich das so.
Ja, ja.
Sylvia ist halt, also in meinen Augen hat er da irgendwie quasi den Inhalt von Vertigo als Text verwurstet, weil er singt diese, was ja auch ein düsterer Film ist, singt halt diese Frau an, wie so ein Liebeslied, aber dann singt er auf einmal so, and please stop asking what it's got to do with you. Weißt du, so. ich find's halt witzig.
Ich mag Vertigo auch nicht so sehr. Also ich liebe James
Nein!
Stewart.
Oh mein Gott.
Ich liebe James Stewart und Hitchcock ist auch ein super Regisseur.
Vertigo ist brillant. Aber gut, okay.
Aber ich hab den halt geguckt. Und ich habe den natürlich, weiß ich nicht, vor 10 Jahren oder so das erste Mal gesehen. Und ich wusste, dass es halt einen krassen, dass es halt so einen Twist gibt oder ein Reveal.
Ja, ja, ja.
Und
ja.
Ich habe irgendwann, in meiner Wahrnehmung kam dann kein Reveal. Und ich habe gedacht so, hä, wovon reden denn alle? Und habe ich so nachgelesen und so, Moment mal, es gibt Leute, die nicht nach 10 Minuten geblickt haben, dass das die Frau eigentlich nicht seine Frau. Hä? Also ich war wirklich so, ich will den Film, ich will's nicht spoilern, weil vielleicht gibt's ja Leute, die den tatsächlich immer noch nicht gesehen haben.
Ja, ja.
Aber ich war dann halt wirklich so komplett irritiert, weil ich so, hä? Weil ich habe den geguckt und fand den auch ganz gut, so ganz okay. Aber im Vergleich halt, also ich finde zum Beispiel Psycho finde ich deutlich besser. Oder hier eine Leiche zum Dessert, hier Rope.
Es geht natürlich.
Die Vögel, also
Pick Your Poison bei Hitchcock auf jeden Fall.
Ja,
also wegen,
Hitchcock hat ja auch ohne Ende Filme gemacht. So, ne?
Ja, also manche lieben auch Rebecca. Mann. Rebecca ist zum Beispiel, wenn du den noch nicht gesehen hast, ist ziemlich geil auch. Aber gut, wir schweifen ab, ja. Aber es ist trotzdem so eine Obsession da drin und so. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass das Album ist zu lang. Aber es hat halt gegen Ende, finde ich, mit, ich glaube, Golden Days heißt, gibt es noch so einen Song und so, der nochmal so ein bisschen Abtempo ist. Also es gibt noch so ein paar Abtempo-Songs, die nochmal so ein bisschen Schwung reinbringen, meines Erachtens. Aber gut, wenn du sagst, es ist dir nicht Schwung genug, dann über die lange Laufzeit, dann verstehe ich es auch. Es ist auf jeden Fall ein weites Feld.
Ja, ich habe es jetzt halt von den 3 Alben aufgrund der Laufzeit halt auch am wenigsten hören können, weil es ist halt hier, weiß nicht, Yeah Yeah Yeahs, halbe Stunde, ne? Das kannst du ja 3-mal durchhören beim Sport. Das halt, ja. Ja,
Eine Sache wollte ich noch erwähnt haben, weil wir gerade Rocco Siffredi auf Running Gag Basis hatten.
Warum fängst du wieder damit an?
Nee, jetzt kommt's ja, pass auf. Wir haben natürlich
mitten
jetzt
ins Gesicht.
Wir sind nicht das, nein, bitte nicht. Aber dieses Album heißt ja This is Hardcore und das ist das, ja, nee, pass auf. Und der Witz ist, wenn man das Album besitzt, also als ich habe es als CD, dann gibt es halt, ja, vorne ist ja irgendwie diese, ich weiß gar nicht, ob es ein Pornosternchen ist, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall eine Frau, die irgendwie komisch gebeugt ist, wie auch immer. Und auf jeden Fall, wenn man das Album umdreht auf die Rückseite, dann sieht man halt Jarvis Cocker in so einer Hotellobby mit einem Mann im Badeanzug irgendwie am Tresen. Und dieser Mann im Badeanzug ist tatsächlich ein Pornodarsteller. Ich weiß nicht, wer es ist. Es ist nicht Rocco Siffredi, aber es ist halt wirklich ein sehr lustiges Foto und sehr guck passend.
Mal, mach mal ein Foto von deiner CD und schick's mir, dann packe ich es in die Shownotes. Ja. Kann ich das Kapitelmarke noch reinpacken?
Ich schick's dir, ja.
Ja. Okay, was hattest du? Du hattest The Sounds, Anti-Mask und Rage Against the Machine.
Genau, ja.
Ich weiß nicht, du fandst ja das letzte Mal schon die Sounds nicht so gut, soweit ich mich erinnere. Also sage ich, auf der 3 hast du die Sounds.
Nein, habe ich nicht.
Okay.
Ich habe Anti-Mask.
Auf der 3. Okay.
Also Anti-Mask mit dem Self-Title-Album Anti-Mask. Erstmal zur Band-Bio. Anti-Mask ist eine Rockband, die 2014 von Omar Rodriguez Lopez und Cedric Bixler-Zavala, den kreativen Köpfen hinter The Mars Volta und At The Drive-In, gegründet wurde. Die Band entstand in Los Angeles und markierte eine Rückkehr zu einem direkteren und energetischen Rockstil im Vergleich zu den experimentellen Sounds ihrer früheren Projekte. Die ursprüngliche Besetzung von Anti-Mask umfasste neben Rodriguez Lopez und Bixler Zavala auch Flea, den Bassisten der Red Hot Chili Peppers, und Schlagzeuger Dave Ellich, der ebenfalls bei The Mars Volta gespielt hatte. Flea trug jedoch nur zu den Aufnahmen des Debüts bei und war kein fester Bestand der Band. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum Anti-Mask erschien 2014 und wurde für seinen dynamischen, genreübergreifenden Ansatz gelobt. Es verband Elemente aus Punk, Rock und Funk mit eingängigen Melodien und energiegeladenen Performances. Das Album wurde zunächst digital veröffentlicht, bevor es in physischer Form herauskam. Anti-Mask wurden für ihre kompromisslose Kreativität und ihre Fähigkeit, alte Fans zu begeistern und neue Hörer anzusprechen, geschätzt. Obwohl sie nur für eine kurze Zeit aktiv waren und nach dem Debütalbum keine weiteren Veröffentlichungen präsentierten, bleibt die Band ein beeindruckendes Beispiel für die künstlerische Vielseitigkeit und das musikalische Genie von Rodriguez Lopez und Bixler Zavala. Die Zukunft der Band ist ungewiss, aber ihre Musik hat einen bleibenden Eindruck bei Fans von progressiver und innovativer Rockmusik hinterlassen. Ja, zu den Kurzfacts des Albums: am 1. Juli 2014 digital erschienen und am 11. November 2014 physisch erschienen. Laufzeit schlanke 34 Minuten. Im Nady Sound Studio, das Label ist Nady Sound, das ist das eigene Label von Omar Rodriguez Lopez. Der Aufnahmeort ist Cloud Hill Studios in Hamburg. Da wurde das aufgenommen. Und Anfang 2014 wurde es dort aufgenommen. Dann Produzent ist Omar Rodriguez Lopez. Verkaufszahlen, keine offiziellen Zahlen veröffentlicht. Und Auszeichnungen, keine bekannten Auszeichnungen, jedoch breite Anerkennung durch Kritiker. Nun gut, zu meiner Kritik. Das Kreativduo Omar Rodriguez Lopez und Cedric Bixler Zavala, ich mag diese beiden Doppelnamen, wunderbar, ist mir nicht gänzlich unbekannt. At the Drive-In war damals in der Indie-Disco mit One-Armed Scissor zum Beispiel ganz, ganz groß. Mars Volta schwebten dann nach der vorübergehenden Auflösung von At the Drive-In in Progosphären, gibt es dieses Wort überhaupt? Ich weiß, mir egal, die mich nur selten erreichten. Warum also gibt es ein drittes Projekt dieser niemals satten Soundtüftler? Eine Supergroup sogar, da hier auch Flea von den Peppers mitmischt. Es geht nicht um die Beantwortung des Warums, sondern um eine gänzlich andere Frage. Warum klingt diese Musik so krass nach Flucht? Die Band spielt dermaßen hektisch und schnell, als wären sie gerade in Pamplona und hätten 10 miesgelaunte Stiere im Nacken. Manchmal klingt es auch, als ob man die Wiedergabegeschwindigkeit eines YouTube-Videos auf zweifach gestellt hat. dieser Hummel im Po-Effekt versaut mir leider das Album, was an sich so clevere Songideen, Breaks und sonstige Ass im Ärmel vorweisen kann. Weil, Hand aufs Herz, diese Jungs sind wahre Mucker und wissen, wie man Songs schreibt. Aber so kann ich dieses Album, das einem Wasserbecken voller Aale gleicht, leider nicht den Spaß entnehmen, den es eigentlich enthält. Ein wahrer Jammer.
Hm.
Ja.
Okay. Hm.
Ja, ich habe mir echt so eine Hillbilly-Verfolgungsjagd mit Pitchforks vorgestellt.
Okay.
Ohne Scheiß, also die sind irgendwie, ich habe das Gefühl, oder die wollen sich selber überholen. Ich habe 1000 Bilder im Kopf, aber es ist wirklich.
Ich finde tatsächlich, Anti-Mask ist das inoffizielle zweite At The Drive-In-Album. Also ich finde, das ist die legitime Fortsetzung von, wie hieß es, Relationship of Command. Also ich finde, das ist halt.
Ich kannte nur.
Es ist elfmal One Arm Scissor. Also Varianten von One Arm Scissor.
Ich kannte auch nur One Arm Scissor und ich habe noch nie in meinem Leben At The Drive-In gehört. Also ein ganzes Album zumindest. Ne? Also ich finde die durchaus als Musiker spannend. Ja, aber ich würde mir, glaube ich, wenn ich mir die länger reinziehe, würde ich mir, glaube ich, auch nicht gerne ein ganzes Konzert reinziehen. Also
Ich habe die noch nie live gesehen.
Also es ist halt irgendwie ganz komisch. Also das ist so nach dem Motto, auf der einen Seite interessieren mich die, weil irgendwie so, die ist ja weit weg von Scheiße, aber irgendwie gehen die so ein bisschen, also haarscharf an meinem Interessensspektrum vorbei.
Ja, aber also ist ja wirklich knallhart scharf, weil ich habe halt gedacht,
ja,
so, dass das genau auch so dein Beuteschema ist, dass es dir genau gefallen würde. Deswegen war ich so verwundert.
Nee, weil ich habe eine Aversion, also das muss ich mal kurz dazu sagen, ich habe eine Aversion gegen Bands, die hektisch sind. Da gibt's eine Agenda, die ist nicht allzu groß, aber zum Beispiel, das passt sehr gut zum Bandnamen, Panic at the Disco. Dieses erste Panic at the Disco Album, meine Frau hat es damals gekauft, weil die diesen, wie ist diese erste Single, ich weiß auch nicht.
I read ewig. Sins, not
ja,
tragedies.
Exakt, genau. Und die fand er so gut und hat das ganze andere Album gekauft. Awesome. Das Album ist auch nicht schlecht, aber das ist exakt dieses gleiche Schema, weil das ist so schnell gespielt. Ich hab gedacht, so, als ich es gehört habe, dachte ich so, hat die Band irgendwie so ein Abo auf Espresso oder so? Also, dass die sich.
Ich denke, das ist schon Kokain.
Ja, vielleicht haben die sich auch Kokain und nicht irgendwie Kaffeepulver durch die Nase gezogen.
Kokainum.
Kokainum. Ich bin zu blauäugig.
Nein, ich finde das immer so komisch, weil ich persönlich, ich mag das halt total, wenn es schnell ist. Und ich finde auch, also ich frage mich immer, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen schneller, komplexer Musik und Hektik, also wo fängt Hektik an? Weil
ja, das
mir ist schon gut. Mir ist schon klar, dass zum Beispiel, was ist ich hier, Punkrock ist auch schnell, aber der ist nicht hektisch, weil es ist halt immer das gleiche schnelle Tempo.
Ja, ich weiß.
Und ich finde das schwer zu greifen. Also ich kann mir vorstellen, was du meinst, was dich daran stört, eben so, dass es so schnell ist und man gar keine Zeit hat, sich irgendwie zu konzentrieren auf die Musik.
Ja.
Aber
also der Witz ist, ich verstehe das, dass du das magst. Also die Beantwortung dieser Frage ist, glaube ich, ich könnte es dir gar nicht so beantworten. Ich stelle mir gerade hier diesen, wie heißt dieser unglaubliche Drummer-Film, Not My Tempo, Not Quite My
This
Tempo.
Is Spinal Tap?
Nein, man, diese.
Achso, du kennst This Is Spinal Tap nicht?
Ja, na doch.
Weil der Drummer immer stirbt, egal.
Meinst nein, du, aber du weißt genau.
Nee, nicht.
Ist Whiplash.
Ach, Whiplash von.
It's not quite my tempo. So, dieses, es ist halt so ein es ist halt wie so ein, als ob man ein Radio richtig einstellt. Es ist eine ganz, ganz haarige Sache. Ich bin da nicht so ein Nazi wie dieser Lehrer, ja. Also wirklich nicht. Aber ich weiß halt, welches Tempo ich mag. Also ob ein Song, auch wenn der super schnell gespielt ist, sich selber den Raum nimmt, um halt genossen werden zu können. So. Also das, oder von mir zumindest genossen werden zu können. Ich weiß nicht, irgendwie gibt es da manchmal so Songs, die genau das nicht wollen. Und das habe ich hier halt gefunden, leider. Es ist halt so, und ich habe es trotzdem rausgehört, dass die eigentlich gut sind. Man muss sie nur anders tunen. Ich hätte gerne ein Remake davon. Ja. Das klingt so bescheuert, aber.
Nein. Okay. Ja, schade.
Aber es gibt eine, ich habe mir das noch aufgeschrieben, es gibt noch eine Ausnahme, es gibt eine Ballade, Drown All Your Witches, fand ich super, weil da haben die sich endlich mal so ein bisschen zurückgenommen.
Drown All Your Witches. Okay, gut. Ja.
Gut.
Ja. Möchtest du raten, was ich auf der 2 habe?
Warte mal, wir haben noch The Streets und Yeah Yes. Du bist ja auch ein sehr großer Fan von Yeah Yes, hattest die mal auf der 1, das weiß ich noch. Ich finde wiederum, sauschwer, ich finde wiederum, The Streets ist halt musikalisch vielseitiger durch die ganzen Trap-Geschichten und ach, krass. Ich sage Yeah Yes diesmal.
Das ist richtig.
Wow, okay.
Ja. Ja, aber trotzdem super Album.
Ja.
Okay, dann erstmal zur Band selber. Yeah Yeah Yes ist eine US-amerikanische Indie-Rock-Band, die 2000 in New York City gegründet wurde. Die Band besteht aus Karen O am Gesang, Nick Zinner an Gitarre und Keyboard und Brian Chase am Schlagzeug. Sie wurde in der lebhaften Musikszene von Brooklyn geboren und erlangte schnell Bekanntheit für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und Karen O's charismatische Bühnenpräsenz. Ihre Musik kombiniert Elemente aus Garage Rock, Art Punk und Synthpop, was ihnen einen einzigartigen und vielseitigen Sound verleiht. Ihr Debütalbum Fever to Tell 2003 erhielt große Anerkennung, insbesondere der Song Maps, der zu einem Klassiker des Indie-Rock wurde. Das Album wurde für einen Grammy nominiert und markierte ihren internationalen Durchbruch. Mit ihrem zweiten Album Show Your Bones 2006 und dem tanzbaren, elektronischeren It's Blitz 2009 entwickelten die Yeah Yeah Yeahs ihren Sound weiter und blieben dabei kommerziell erfolgreich. Songs wie Gold Lion und Heads Will Roll etablierten die Band als feste Größe im Indie-Rock. Nach einer längeren Pause kehrte die Band 2022 mit ihrem 5. Studioalbum Cool It Down zurück, das erneut positive Kritiken erhielt und ihre Fähigkeit zeigte, ihre Musik kontinuierlich zu erneuern. Yeah Yeah Yeahs gelten als eine der einflussreichsten Indie-Bands der 2000er Jahre, bekannt für ihre Innovation, Experimentierfreude und ihre Fähigkeit, verschiedene musikalische Stile zu verschmelzen. Ihr Einfluss auf moderne Rock- und Popmusik ist unbestreitbar. Ja, das Album ist erschienen am 30. September 2022. Es dauert knackige 32 Minuten und 21 Sekunden. Es ist erschienen auf dem Label Secretly Canadian. Und ja, Verkaufszahlen, Aufnahmezeitraum, Produzenten, Auszeichnung ist alles nicht verlässlich auffindbar.
Okay.
Ja, ist halt noch sehr neu, keine Ahnung. Und ist ja im Streaming-Zeitalter auch alles schwer, so verlässliche Zahlen zu bekommen. Okay, dann kommen wir einmal zu meiner Review. Alter Schwede, das haut rein. Mit Cool It Down liefern die Yeah Yeah Yeahs ein Album ab, das sich anhört wie ein Triumphzug. Schon der Opener ist ein gewaltiger Auftakt, der wie ein letzter Akt eines epischen Dramas klingt. Nur, dass hier alles gerade erst anfängt. Karen O und ihre Jungs zeigen, dass sie den Mut haben, sich neu zu erfinden. Weg ist der rotzige Punk der Anfangstage, wie er in Songs wie Date with the Night oder Art Star tobte. Stattdessen dominiert eine elektrische Melancholie, die unter die Haut geht. Die Gitarren sind zurückhaltender, die Synthes vordergründiger. Und trotzdem klingt das alles unmissverständlich nach Yeah Yeah Yeahs. Es ist diese Mischung aus Verletzlichkeit und Wucht, die einen sofort in den Bann zieht. Wolf ist ein Paradebeispiel, ein treibender, atmosphärischer Track, der ohne weiteres auf Ceremonials von Florence and the Machine passen würde. Doch während Florence Welch oft nach dem Himmel greift, bleibt Karen O mit beiden Füßen fest auf der Erde. Und genau das macht den Unterschied. Jeder Song auf diesem Album hat diese unverwechselbare Erdung, diese rohe, echte Emotion. Und bevor man denkt, dass es sich in seiner Melancholie verliert, bringt ein Track wie Fleece die nötige Portion Funk und Verspieltheit ins Spiel. Hier blitzt der Charme der Frühwerke auf, ohne den neuen Sound zu verraten. Karen O klingt, als würde sie uns in einem Traum zurückholen und gleichzeitig in einen neuen hineinführen. Cool It Down ist intensiv, atmosphärisch und zutiefst berührend. Dabei schwebt über allem das zentrale Thema des Albums, der drohende Klimakollaps. Yeah Yeah Yeahs verarbeiten diese globale Bedrohung mit einer tiefgehenden Emotionalität, ohne dabei plakativ zu wirken. In Spitting of the Edge of the World wirkt der Klimanotstand wie ein Schatten, der uns alle begleitet, während andere Songs subtil die Zerbrechlichkeit unserer Welt einfangen. Das Album vereint musikalische Tiefe und emotionale Ehrlichkeit mit globalen Themen wie dem Klimakollaps. Es fesselt und regt zum Nachdenken an. Eine Meisterleistung in nur 32 Minuten.
Krass. Ja.
Er hatte das sehr lange auf der Eins, aber am Ende ist halt Streets halt vielseitiger.
Ja,
und
ja, schon. Das stimmt.
Es ist halt, der Opener ist halt so, wow, Spitting of the Edge of the World. Das ist halt richtig, richtig geil.
Ja.
Und danach wird's auch super. Also es wird danach nicht wesentlich schlechter, aber es ist ja in einem guten, ein guter Film sagt man ja auch so, fang mit einem richtigen Knall an, dann reduzier bis besser und dann Ende auf einem noch größeren Knall. Und das passiert hier halt nicht, ne? Also es,
das stimmt,
du hast halt direkt diesen absoluten Banger am Anfang und danach fällt's, was weiß ich, das ist halt wirklich eine 10 und es ist jetzt nicht so, dass es danach dann irgendwie auf eine 5 fällt, aber es fällt halt schon irgendwie auf, keine Ahnung, ach,
es coolt sich down quasi.
Ja, genau. Und das ist, das folgt der Metapher. Vielleicht ist es bewusst so gewollt.
Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Aber ja, es fällt halt dann, es kommt halt leider nie wieder auf dieses hohe Niveau. Und das ist dann ein bisschen schade. Und deswegen ist es halt auf der 2. Aber es ist trotzdem ein gutes Album. Also
Mir gefiel halt generell auch der neue Sound. Also dieses Atmosphärische, dass das jetzt mit Klimawandel zu tun hat, wusste ich zum Beispiel gar nicht, aber gibt Sinn, gibt absolut Sinn.
Ist jetzt schon ziemlich plakativ, finde ich.
Ja, ein bisschen schon, ja, natürlich, aber
Und ganz ehrlich, also klar, sprich wie du willst, aber ich versuche in meinem Sprachgebrauch das Wort Klimawandel durch Klimakollaps zu ersetzen, weil das, was hier passiert, das ist kein Wandel mehr. Ein Wandel kann auch etwas Gutes sein. Man kann sich auch positiv wandeln.
Wandelt so scheiße, genau.
Und deswegen finde ich jetzt Klimakollaps das deutlich.
Ich spreche viel zu selten darüber, um mir da darüber Gedanken zu machen, was für Termini
ich benutze. Ich spreche aber da auch immer weniger drüber, weil ich halt keinen Bock mehr habe, aber
ja.
Egal, Musik.
Aber Musik. Also nee, ich wollte nur sagen, also generell finde ich etablierte Bands, die riskante Schachzüge wagen, musikalischerseits immer gut. Also ich meine, die bleiben ja schon ihrem Stil gewissermaßen treu, aber ich glaube, es gab doch schon den einen oder anderen, ja nicht Verriss, aber es gab schon ein paar Kritiker, die dann gesagt haben, oh, wo sind die Gitarren geblieben?
Ohne halt Gitarre, ohne mich.
Krummel. Ja, also dann hör halt was anderes. So.
Das ist ja gar nicht John Denver.
Schmeckt komisch.
Habe ich lange nicht mehr geguckt hier, Blues Brothers. Egal. Das ist doch die Szene, wo die fangen halt an zu spielen in dieser Western-Bar. So, und dann.
mit dem Hasengitter, ja.
Ja, genau, mit diesem Gitter. Und dann sagt er irgendwie der Wirt so: Super. Das ist ja gar nicht John Denver. Also irgendwie, ich krieg's auch nicht mehr ganz genau hin, aber ja.
Ich liebe diese Szene,
ja. Ey, der ganze Film. Ich beende jedes DJ-Set mit diesem, mit dem Spruch so: Ihr müsst nicht nach Hause, aber hier könnt ihr nicht bleiben. Okay, egal.
Gut. Ja, willst du jetzt nochmal raten? Weil wir haben jetzt hier nochmal.
Ja, also noch? Ich bin da, also.
Sounds.
Und ich habe ja vorher bei der Ziehung habe ich ja schon gesagt, dass ich Renegades für möglicherweise das beste Coveralbum ever halte. Ich habe auch eine Top 10 gefunden, in der es auftaucht. Nicht so hoch, wie ich mir gewünscht hätte. Aber am Ende ist es halt trotzdem ein Coveralbum und das gilt natürlich dann immer ein bisschen anders zu bewerten, aber die haben die Sounds jetzt beim Ernten. Ich glaube, du hast die Sounds auf der 2.
Nein, habe ich nicht. Ich habe Rage Against the Machine auf der 2.
Okay.
Interessant. Ich bin selber überrascht. Okay, gut. Kommen wir zur Bandbio. Rage Against the Machine. Yes. Werden wahrscheinlich viele Hörer nicht mehr zuhören. Bitte bleibt dran. Genau. Also Rage Against the Machine ist eine US-amerikanische Band, die 1991 in Los Angeles gegründet wurde. Sie zählt zu den einflussreichsten Gruppen des Crossover-Genres, das Rock, Hip-Hop und politische Botschaften vereint. Die Bandmitglieder sind Zack de la Rocca, am Gesang, Tom Morello an der Gitarre, Tim Comerford am Bass und Brad Wilk am Schlagzeug. Rage Against the Machine wurde bekannt für ihre kompromisslose Haltung zu sozialen und politischen Themen, darunter Kapitalismuskritik, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum Rage Against the Machine von 1992 wurde mit Songs wie Killing in the Name zu einem weltweiten Erfolg und setzte neue Maßstäbe für die Verbindung von aggressivem Rock und Rap. In den späten 1990ern veröffentlichten sie Evil Empire 1996 und The Battle of Los Angeles 1999, die beide von Kritikern gelobt wurden und kommerziell erfolgreich waren. Nach der Veröffentlichung des Coveralbums Renegades 2000 und internen Spannungen trennte sich die Band 2000. 2007 kam es zu einer Wiedervereinigung für eine Reihe von Live-Auftritten. Seitdem blieb die Band sporadisch aktiv, oft mit politisch motivierten Auftritten. 2020 kündigten sie eine Welttournee an, die jedoch pandemiebedingt verschoben wurde. Rage Against the Machine bleibt ein kulturelles und politisches Phänomen, das die Grenzen von Musik und Aktivismus immer wieder neu definiert. Ihr Einfluss auf die Musik- und Protestkultur ist unbestritten. Nun zum Album Renegades nochmal die Kurzfacts. Erscheinungsdatum ist der 5. Dezember 2000. Laufzeit ist 51 Minuten. Bei Epic Records erschienen. Aufnahmeort ist der Oceanway Recording Studio in Los Angeles, in Kalifornien. Aufnahmezeitraum ist irgendwann um 2000 rum. Rick Rubin hat das Ganze mit Rage Against the Machine zusammen produziert. Verkaufszahlen über 1 Million verkaufte Exemplare allein in den USA, das ist schon mal Platin-Status. Auszeichnungen, keine direkten Auszeichnungen, aber große Anerkennung für die innovative Interpretation von Coversongs. Und die Besonderheit, klar, das Album besteht ausschließlich aus Coverversionen, die Songs politisch und sozialkritisch umdeuten. So, zu meiner Kritik. Was? Rage Against the Machine auf der 2, fragt ihr? Sakrileg? Ja, das dachte ich auch, aber nur kurz. Die Band hat mit Rick Rubin dieses letzte Album kurz vor der Auflösung und der Neuformierung in Form von Audioslave aufgenommen. Es hieß, dass es kreative Differenzen gegeben habe und irgendwie höre ich die dem Album leicht an. Es ist zwar immer noch so machtvoll und voll im Saft wie alle Alben dieser Band, aber nicht so kohärent. Dafür fühlt es sich eher wie das, was die Prämisse hinterlässt. Eine Sammlung von Coverversionen. Ein buntes Sammelsurium. Manche Coverversionen zünden unglaublich gut. Renegades of Funk ist ein absoluter Ausnahmetrack, die Vehemenz dieser Band nimmt und den Funk von Afrika Bambaataa zu einem der politisch radikalsten Popo-Wackel-Hymnen formt, die es je gegeben hat. Microphone Fiend ist bereits ein starker Opener, gefolgt von Pistol Grip Pump bilden die beiden Songs eine Crossover-Power-Formation, die den Hip-Hop und Metal brillant fusionieren lässt. Generell ist das Album schon stark kompiliert, findet aber nie zu einer kompletten Einheit. Es gibt sogar einen richtigen Durchhänger. Street Fighting Man, den Song der Stones, der ziemlich totgedudelt wurde, haben Rage Against the Machine zwar gewagt, aber sehr lahm umgedeutet. Ein wahrer Downer, der bei allem Glanz und aller Glorie des Restes des Albums den Todesstoß brachte und das Album für mich auf die 2 katapultierte. So läuft es manchmal bei Sechs aus dem Glas.
Ja, ja, Street Fighting Man ist der Schandfleck des Albums. Das ist wirklich merkwürdig. Also ich finde es halt, es ist eine okaye Version, aber ich finde, es ist an sich schon, es ist auch jetzt nicht unbedingt der beste Song der Stones, ne? Also.
Ja, ich mag ihn trotzdem als Stones-Song. Ich meine, der ist wirklich totgedudelt, aber.
Ja. Also ich finde, die Stones haben wirklich deutlich bessere Songs. Gimme Shelter ist besser, Sympathy for the Devil ist besser, Jumpin' Jack Flash ist besser. Also mir fallen deutlich mehr Songs ein, die besser sind als welche, die schlechter sind.
Komische Songwahl, das muss ich mal sagen.
Ja.
Aber allein der Titel des Songs und der Inhalt des Songs machen ihn halt politisch und
sie hätten auch Gimme Shelter nehmen können. Aber vielleicht haben sie gesagt, okay, das kriegen wir echt nicht so hin, dass es in unserem Stil irgendwie gut klingt. Das weiß man natürlich nicht. Ja. Aber ich finde eben, obwohl das alles Coverversionen sind und das alles praktisch, ja, Musik ist, die von anderen Personen geschrieben wurde, finde ich, wirkt es trotzdem so erstaunlich kohärent. Und als ich das Album das erste Mal gehört habe, 2000, ne, wie alt war ich da? 15, 16, da kannte ich, ich glaube, 3 Songs davon kannte ich. Ich kannte How I Could Just Kill a Man von Cypress Hill. Ich kannte vier Songs kannte ich. Ich kannte Street Fighting Man und Down on the Street wegen meinem Onkel, sehr großer Iggy Pop Fan. Und ich kannte Kick Out the Jams hier von MC5.
Auch eine sehr gute Version, fand ich auch sehr gut.
Ja, deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Ich habe mir dann manche Songs im Nachhinein angehört und habe mir dann oft gedacht so, naja, die Version von Rage Against the Machine ist schon besser, aber klar, man ist geprimed. Ja, ne? Das ist,
ich habe jetzt nicht. Auch nicht immer die, nur um das klarzustellen, auch für die Hörer, ich habe mir jetzt nicht immer die Originalversion dagegen gehalten. Also das ist unfair gegenüber dem Album. Das mache ich nicht. So, aber bei Street Fighting Man konnte ich einfach nicht anders, weil
klar.
Weil du hast halt diese, das ist halt ein Evergreen und die haben den halt wirklich bewusst komplett anders strukturiert, ich sag mal den Saft rausgenommen, wo ich gedacht habe so, okay, das ist jetzt eigentlich überhaupt kein Protestsong in dem Sinne mehr, sondern haben den eigentlich mehr fast schon so eine Art Ballade gemacht. Also es ist für deren Verhältnisse eigentlich relativ zahm vorgetragen. Also ich hätte gedacht, so Street Fighting Man, da zündet jetzt ein paar Mollys an. Ja, also sorry, aber es ist wirklich das ist genau das, die untergraben Erwartungen an der Stelle. Da habe ich gedacht, so Halleluja. Aber gut, ich will jetzt nicht auf diesem Song nur rumreiten. Also
weil ich finde, und ich bin da ganz bei dir, so sehr ein Durchhänger das auch ist, der letzte Song, Maggie's Farm.
Ja, der reißt raus.
Der reißt es wieder so weit raus, dass es das halt übers Ziel bringt. Deswegen. Und
es bringt es also, schon übers Ziel. Ja, ich bin da bei dir, bringt es übers Ziel. Aber dann habe ich mir darüber hinaus auch noch mal die Frage gestellt, gerade weil die so kraftvoll sind als Band und so machtvoll, habe ich mir echt die Frage gestellt, würde ich dieses Album einem anderen Rage Against the Machine Album bevorzugen?
Ja, okay.
Das ist auch ein bisschen unfair. Ja. Und dann habe ich gedacht, leider nö. Und weil es stinkt ein bisschen ab gegenüber dem Rest.
Ja, also gegen das Debüt auf jeden Fall. Aber wenn ich mich entscheiden müsste wirklich, dann würde ich schon sagen, dass mir das Renegades besser gefällt als Evil Empire, glaube ich.
Ja, das ist das Einzige von denen, die ich das noch nicht gehört habe, aber Battle of Los Angeles ist für mich irgendwie auch sehr, sehr hoch. Ja,
Battle of Los Angeles gefällt mir auf jeden Fall auch besser als Renegades, ja, da bin ich ganz bei dir.
Ja, und deswegen also ich finde einzelne Tracks, und ich finde, muss noch eine Sache dazu sagen. Ich habe im Vorfeld, also ich habe mich sehr gefreut auf das Album. Ich mag die Band auch, also ohne Scheiß. Im Laufe der Zeit mit dir und mit Sechs aus dem Glas ist mir Rage Against the Machine nochmal sehr ans Herz gewachsen. Und ich habe mir echt gedacht, so, ich freue mich, das jetzt endlich mal zu hören. Und habe da auch hohe Erwartungen gehabt entsprechend.
Ja,
und,
klar, Erwartungshaltungs...
Ja, nee, aber jetzt kommt's. Ich dachte halt, okay, die können das halt, ne? Und und das Problem, es gibt auch ein Problem, was ich so nicht gesehen habe, weil ich kannte Renegades of Funk und ich habe dazu abgetanzt, auch in der Indie-Disco damals.
From an extra solar system, many, many galaxies
away. Weil das sprengt dir die Birne. Also es ist wirklich, also ich meine, Afrika Bambaata ist schon ein Typ, der ist nicht von dieser Welt, ja, aber es ist wirklich. Das sprengt ja wirklich die Birne, diese Fusion von Rage und Afrika.
Ja.
Und dieser Song ist wirklich Gold. Also und das Krasse ist halt, wenn du den auf der Platte, also ich zumindest, als ich den auf der Platte gehört habe, dachte ich so, Moment mal, der geht irgendwie so ein bisschen unter. Also den Effekt, den der Solo hat, also wenn man den nur so reinhört, also als wenn er auf einmal auf dem Dancefloor reinkommt, oder du hörst ihn einfach mal, wenn du, was ich, YouTube den irgendwie startest, ja. dann hat er so eine Wucht, der haut dich vom Stuhl. So, wenn du den aber auf Platte hörst, dann geht der unter. Wirklich. Ja. Das fand ich schade. Das fand ich echt scheiß schade. Das meine ich mit so Kompilation. Also, es ist leider. Es ist nicht so schlecht, wie ich es gerade gemacht habe. es ist ein verdammt gutes Album. Nee, also wir haben ja sehr viel auf einem. Nein, Moment. Wir haben nur wirklich nur auf einem Song sehr viel rumgeritten jetzt. Das sagt ja schon viel über das Album aus.
Also. Ich bin halt gespannt, was du gleich über die Sounds sagst. Aber okay. Reden wir erstmal über Mike Skinner und The Streets.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was du sagst.
Genau. Es war. Ohne Scheiß, als ich das Album das erste Mal gehört habe, ich gedacht, was ist das denn für eine Scheiße? Weil ich wirklich gedacht habe, so, vor allem der erste Song, so Too Much Yayo, ich so, was ist das denn?
Too Much Yayo, ja, stimmt.
Das war wirklich.
Bisschen komisch, ne?
Und dann habe ich das nochmal gehört und nochmal, und dann habe ich auch auf die Texte geachtet und da habe ich erstmal begriffen, wie viel da eigentlich drin ist. Aber ja, krass, okay. Kommen wir erstmal zur Band beziehungsweise zum Projekt selber. The Streets ist das musikalische Projekt des britischen Künstlers und Produzenten Mike Skinner, das 1994 gegründet wurde und mit einem einzigartigen Mix aus UK Garage, Hip-Hop und elektronischen Elementen bekannt wurde. The Streets erreichte Kultstatus, indem Skinner Alltagsgeschichten aus der Perspektive eines britischen Everyman erzählte und dabei gesellschaftliche Themen wie Liebe, Verlust, Konsumkultur und soziale Spannungen ansprach. Das Debütalbum Original Pirate Material von 2002 wurde von Kritikern gefeiert und brachte Hits wie Has It Come to This hervor. Es galt als bahnbrechend für die britische Musikszene und machte The Streets zu einem wichtigen Vertreter des UK Garage-Genres. Mit dem zweiten Album A Grant Don't Come for Free 2004 erzielte Skinner weltweiten Erfolg. Die Konzeptgeschichte des Albums über Verlust und Selbstfindung, unterstützt durch Hits wie Dry Your Eyes und Fit But You Know It, eroberte die Charts und festigte seinen Ruf als innovativer Geschichtenerzähler. In den folgenden Jahren veröffentlichte The Streets weitere Alben wie The Hardest Way to Make an Easy Living 2006 und Everything is Borrowed 2008, bevor Skinner 2011 mit Computers und Blues das vorläufige Ende des Projekts ankündigte. 2020 kehrte er mit dem Mixtape None of Us Are Getting Out of This Life Alive zurück. The Streets bleibt ein wegweisendes Projekt, das britische Musik und Kultur nachhaltig geprägt hat. Okay. Dann kommen wir mal zu den Kurzfacts. Erschienen ist das Album am 13. Oktober 2023. Es dauert 43 Minuten und 54 Sekunden. Es ist erschienen auf dem Label 679 Recordings und Warner Music. Produziert wurde es von Mike Skinner. Ja, es ist das erste Studioalbum seit 12 Jahren. Ja, mein Review.
Ja.
Verdammter Mike Skinner. Nach 12 langen Jahren ist er zurück und es fühlt sich an, als hätte er nie aufgehört, die Musikwelt zu irritieren und zu bereichern. Mit The Darker the Shadow, The Brighter the Lights liefert er ein Album, das an einem grauen Tag wie ein Prisma wirkt. Es fängt das Licht ein, bricht es und wirft es in alle möglichen Farben zurück. Manchmal blendend, manchmal schwer zu greifen, aber immer faszinierend. Skinner hat seine einzigartige Fähigkeit bewiesen, Genres wie Spielzeuge zu behandeln. Da gibt es in Someone Else's Tune eine klare Anleihe an 80er Kraftwerk-Vibes. Während Funny Dream mit 90er Eurodance-Vocals fast schon unverschämt kitschig klingt und dabei perfekt ins Konzept passt. Der Titeltrack hingegen schnappt sich Vaudeville und Rhythm and Blues, um sie auf moderne Beats zu schweißen. Something to Hide tanzt irgendwo zwischen Reggae und Ska und trotzdem wirkt das Album nie wie eine wirre Compilation. Skinner hat den Klebstoff, der all das zusammenhält. Seine unnachahmliche Art, Geschichten zu erzählen. Die Lyrics sind Skinner-typisch, clever, persönlich, manchmal dunkel, aber immer mit einem Hoffnungsschimmer versehen. Gonna Hurt When This Is Over etwa klingt wie der melancholische Soundtrack für das Ende einer wilden Nacht, während Burning die Hitze eines Streits einfängt, bei dem keiner wirklich gewinnt. Diese Texte ziehen einen rein, selbst wenn man sich in den Beats verliert. Ist es perfekt? Nicht ganz. Der Opener Too Much Yayo stolpert ein wenig. Skinner scheint hier zu sehr die Genres jonglieren zu wollen und verliert dabei kurzfristig den Fokus. Aber das verzeiht man ihm schnell, denn was folgt, ist schlicht beeindruckend. Dieses Album ist ein Gefäß für Skinners Genie. Manchmal chaotisch, manchmal erhellend, immer authentisch. The Darker the Shadow, The Brighter the Light ist kein einfacher Hörgenuss, sondern eine Herausforderung. Aber wer bereit ist, sich darauf einzulassen, wird belohnt. Skinner zeigt uns, dass Dunkelheit und Licht keine Gegensätze sind, sondern nur zwei Seiten derselben Medaille. Ein Album wie eine surreale Großstadtnacht. Laut, verwirrend, voller Leben und unvergleichlich. Mit seiner Mischung aus genreübergreifenden Einflüssen, cleveren Texten und unnachahmlichem Storytelling beweist Mike Skinner, dass er immer noch eine der faszinierendsten Stimmen der britischen Musik ist.
Ja, ja, das stimmt.
Ja.
True, true.
Also ich fand vor allem diese wirklich abgedrehten Samples von so richtig alter Musik, so aus den 30ern und 40ern.
Ja, dieses Wortwilding, ja, ja. Das ist so geil.
Wie geil ist das bitte?
Also, und darüber zu rappen, ja. Holla.
Ja, also nicht darüber inhaltlich, sondern da drauf, egal.
Nein, also da ja, drüber zu rappen, über, ja, über Beat, diesen, ja. Über dem
Beat. Also es ist ja. Wirklich, also das ist, weil das ist halt das genaue Gegenteil von Disaster. Na? Ja, wirklich, das muss man sich, also.
Ja, du hast recht.
Weil alles, was ich an Disaster hasse, kriege ich hier bei Streets in gut, in besser. Weil ich habe ja gar nicht so ein Problem mit Hip-Hop und Rap, sondern mit der oft extrem lieblosen Herangehensweise. Und das macht halt Mike Skinner einfach nicht. Man merkt, der Typ hat sich wirklich Gedanken gemacht über die Musik, über die Texte, über die Produktion. Das ist halt fucking Kunst. Ja, das ist auch ein Produkt. Man kann es auch kaufen. Man kann auch ein Abo bei Spotify abschließen. Aber es ist halt Kunst und ja. Große Kunst. Und deswegen, ich liebe das. Und deswegen verdient auf die Eins.
Ja. Verdammt. Gut. Ja, gefällt mir. Also ich hab's, leider viel zu selten gehört, aber die Male, die ich es gehört habe, hat mir einfach diese Vielseitigkeit dieses Albums so weggeblasen, dass ich immer wieder gedacht habe, am Ende des Albums so, ich muss das noch häufiger hören, um zu, richtig zu greifen. Ja. Aber ich stimme dir zu, das ist, also genau das ist halt auch der Klebstoff, von dem du geredest hast, also das passt alles zusammen, es ist ein Guss, also es ist irgendwie ein Sound, den er dann trotzdem irgendwie durchzieht, irgendwie, also ich habe mir neulich noch ein Interview von dem Typen reingezogen und da hat er sich tatsächlich nicht als Musiker gesehen, sondern als Produzenten.
Ja, ja.
Und weil er hat, als er klein war oder so, also als er irgendwann als relativ junger Mensch,
Teenager,
was auch immer, rausgefunden hat, so ja, ich möchte Richtung irgendwie Performance Kunst, also seine Eltern haben, glaube ich, gesagt, du gehörst auf die Bühne, Junge, so nach dem Motto, irgendwie bist du so ein Show-Off, so, ja, Und er hat das nie verstanden, weil er wollte eigentlich nie großartig, also eigentlich wollte er nie auf die Bühnen dieser Welt. Oder zumindest hat er gedacht, so, ich bin nicht so ein Rampensau, aber er wollte eigentlich eher Produzent werden. So, also er wollte eigentlich von vornherein eher, er hat sich eher interessiert so für so ein bisschen nerdig interessiert für Musik. Also von dem Produktionsstandpunkt. Wie wird das gemacht? Blablabla. Und ja, insofern passt das. Also ich meine, genau das, was du jetzt hier bei Disaster, ich meine, das ist natürlich ein krasser Vergleich.
Ja, ja.
Aber du hast ja auch gesagt, so ja, die Produktion ist unterirdisch. Hier ist es halt nicht der Fall. Also der hat ja auch, so viel habe ich rausgefunden, parallel zu dem Album irgendwie dazu noch einen Film gedreht,
ja. Muss ich gucken,
den ich nie gefunden habe, irgendwie. 90 Minuten sogar. Also der hat wohl angeblich auch irgendwas um die 2 Millionen Pfund oder sowas gekostet. Aber ich weiß nicht, ob der das wirklich komplett umgesetzt hat. Keine Ahnung. Aber also er ist auf jeden Fall sehr ambitioniert und ich muss so an meiner Schande gestehen, wirklich das erste, ja, eines der ersten Alben von The Streets, die ich wirklich komplett gehört habe. Also ich kenne nur die Singles ansonsten, aber ich finde schon Original Pirate Material, You're Listening to the Streets. Ich find alleine der Titel des Albums ist so geil.
Ja, das ist super, Original Pirate. Also ich habe The Streets, ich bin jetzt auch gar nicht mal so ein großer Fan. Ich habe The Streets erst mit dem zweiten Album kennengelernt, mit dem A Grand Don't Come Free.
Ja.
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 Und
ja.
Dieses Fit But You Fit and You Know It, das war ja auch, das lief ja, ja auch ja. Auf Viva und MTV,
genau,
als
genau.
Es noch gab.
War ein cooles Video auch dann.
Ja. Und das habe ich viel gehört, aber die ganzen Alben dazwischen habe ich gar nicht weiter verfolgt. Also ich muss dem wirklich nochmal irgendwie mal Zeit nehmen und mich da nochmal in das Werk wirklich reinhören, weil das ist wirklich echt gut.
Ja, ja. Also ich glaube, da lohnt sich auch wirklich mal die Texte, lohnt sich auf jeden Fall die Texte durchzulesen, weil das echt eine Story erzählt. Definitiv. Ja. Okay, dann kommen wir mal zu The Sounds.
Ja. Alter Schweden.
Alter Schweden, genau. Sounds, Dying to Say This to You. Bandbio. The Sounds ist eine schwedische Indie-Rock- und New-Wave-Band, die 1998 in Helsingborg gegründet wurde. Die Mitglieder sind Maja Ivarsson am Gesang, Felix Rodriguez an der Gitarre, Jesper Anderberg am Keyboard und Gitarre, Johan Bengtsson am Bass und Fredrik Nilsson am Schlagzeug. Bekannt wurde die Band für ihren energiegeladenen Sound, der Rock, Pop und Synthesizer-Elemente im Stil der 80er Jahre kombiniert. Ihr Debütalbum Living in America 2002 wurde ein internationaler Erfolg und brachte Hits wie 7 Days a Week und den Titelsong Living in America hervor. Der Mix aus eingängigen Melodien und Maja Ivarsson Iversons markantem Gesang machte die Band schnell populär, insbesondere in den USA. Mit nachfolgenden Alben wie Dying to Say This to You 2006 und Crossing the Rubicon 2009 festigte The Sounds ihren Ruf als eine der aufregendsten Live-Bands der Indie-Szene. Ihre Musik zeichnete sich durch tanzbare Rhythmen, rockige Gitarrenriffs und starke Synthesizer aus, die an Bands wie Blondie oder The Killers erinnern. Die Sounds tourten weltweit und spielten auf renommierten Festivals wie dem Coachella, obwohl ihre Popularität in den letzten Jahren eher in Fankreisen blieb, hat die Band eine treue Anhängerschaft, die ihre energiegeladenen Auftritte und eingängigen Songs schätzt. Bis heute bleibt The Sounds ein Symbol für skandinavischen Indie-Rock mit internationaler Ausstrahlung und zeitlosem Stil. Das Erscheinungsdatum dieses Albums Dying to Say This to You ist der 15. März 2006. Laufzeit auch schlanke 39 Minuten. Label ist New Line Records. Aufnahmeort ist das Studio 880, whatever, Oakland, Kalifornien. Aufnahmezeitraum ist 2005. Produzenten Jeff Salzmann. Verkaufszahlen, leider keine genauen Zahlen veröffentlicht. Erfolgreich in den USA und Europa. Auszeichnungen, keine spezifischen Auszeichnungen, aber kritische Anerkennung für seinen energetischen und eingängigen New Wave-Stil. Besonderheit enthält mehrere Hits wie Songs with a Mission und Painted by Numbers, die die Band international bekannt machten. So, ja, zu meiner Kritik. Es beginnt schon sehr außergewöhnlich. Song with a Mission ist von einer Songwriting-Perspektive her schon rotzfrech. Ich muss da gerade mal die ersten beiden Zeilen der Band zitieren. Hey, what do you say? I got a $15 million contract coming my way. This song is not for you, only for people living like we do. And not for the true. Okay, also vor allem dieses This song is not for you Ding finde ich schon unglaublich clever. Es hat 100% mehr Punk als die Musik, die es umgibt. Es handelt sich nämlich um catchy Popmusik und hat diesen leichten, lockeren Disco-Beat der 80er inhaliert. Die Produktion gibt dem Ganzen den Anstrich der Moderne. Beim dritten Song, Tony the Beat, kommt es noch zur folgenden Zeile. This song is not for your lovers. Was geht? Will the sounds jetzt gehört werden oder nicht? Die Antwort ist simpel. Wenn man den fünften Song hört, es ist der Übersong des Albums, Painted by Numbers, und klingt, als hätte sich Debbie Harry mit Blondie aus dem Studio 54 in New York in die Jetztzeit gebeamt. Plötzlich raff ich die ganze Attitüde und alles macht Sinn. Debbie Harry war und ist nämlich bei allem New Wave-Getue die feministische Punk-Ikone schlechthin. Dass The Sounds etwas Eigenständiges sind, kann man der Produktion der Band aber von vor allem auch Maya Iverson danken, die eine verdammt gute Figur am Mikrofon macht. Das Album ist vielseitig, kurzweilig, manchmal ist die New Wave-Schminke etwas zu dick aufgetragen, zum Beispiel beim Track Hurt You. Aber alles in allem ist Dying to Say This to You eine wahre Entdeckung.
Ja, sag ich doch.
Ja, nee, aber das hat beim ersten Album irgendwie, ich weiß noch nicht warum, vielleicht hatte ich auch komplett falsche Erwartungen und es hat halt noch nicht Klick gemacht. Kennst du Liebe auf den zweiten Blick? Ich weiß auch nicht.
Ja, natürlich. Also ich weiß, weil ich finde halt die ersten drei Alben, hier Living in America, Dying to Say This to You und Crossing the Rubicon, die finde ich halt super. Hattest du Living in America oder?
Ich hatte Living in America.
Okay, ja. Alles klar, ja. Ja. Dying to Say This to You ist auch besser. Das stimmt schon. Aber ja, okay.
Nee, freut mich. Also Painted by Numbers hat mich echt komplett weggeblasen. Wobei ich natürlich auch da nicht. Ich habe gedacht, so, ich kenne doch den Song. Oder kenne ich den? Kenne ich den nicht? Kenne ich den nicht? Und dann denke ich so, ich muss den kennen. Ich sollte den kennen. Ich muss diesen Song kennen. So, keine Ahnung. Hey, weil ja. Das ist wirklich, also, es klingt halt wirklich nach Blondie, aber ich denke so, es klingt aber auch irgendwie nach einem verdammt guten Blondie-Song, ganz ehrlich. Ja,
ja, und also das muss man ja auch mal sagen, also, es gibt, oft wird so Bands, die so, ja, die klingt ja so wie so und so. Ja, aber ey, das musst du auch erstmal schaffen. Also ganz ehrlich, es eben. Gibt, also wenn, was weiß ich, wenn jetzt übermorgen irgendwie eine junge Band auftaucht und die klingen wie Rage Against the Machine, würde ich sagen, ja, mehr, bitte, 15 Alben, macht, haut raus, weil sowas ist halt selten. Und das ist dann so, selbst wenn man den, also und es, der Trick ist ja, so zu klingen wie eine bestimmte Band, ohne eine Coverband zu sein. Weil das ist dann ja auch keine Kopie oder so. Und es gibt, also Leute, die sich jetzt wirklich mit Musik auskennen und so Songwriter sind, die kriegen hier das kalte Kotzen, weil es gibt durchaus sehr viele Formeln, die angewendet werden können, um bestimmte Muster zu erzeugen. Ja, gibt's halt.
Ja, natürlich gibt's das. Das ist ja auch eine gewisse Algorithmen und sowas. Aber
genau. Aber ja, aber auch schon bevor das alles so algorithmengetrieben war, gab's schon bestimmte Akkordfolgen, die halt einfach immer wieder verwendet wurden, bestimmte Rhythmen und so weiter. Aber damit schaffst du es halt dann auch nicht. Damit schaffst du es dann, dass die Leute so, oh, ist ganz gut. Aber um so wirklich herauszustechen, musst du halt da noch was draufsetzen. Und Das ist, wir sagen das ja oft, so, ja, die klingen so wie so und so, aber die haben dieses eine Fitzelchen, was die zu was Eigenem macht. Was man dann oft gar nicht so sehr benennen kann. Und da komme ich mir dann auch immer so ein bisschen blöd vor, so, ey Leute, wir machen hier einen Musikpodcast und wir können hier gerade gar nicht benennen, wie das ist. Das ist ja so, wie wenn ein Filmkritiker sagt, naja, um wirklich zu verstehen, worum es geht, muss man den Film gesehen haben. Ist,
ja, ich bin ich ganz bei dir. Also ich sag mal so, mir fällt das ja auch auf, dass wir das immer wieder machen und Vergleiche ziehen mit anderen Bands und so. Das ist auch echt nie böse gemeint das ist einfach nur ein Versuch, den Sound einer Band irgendwie zu greifen. Ja. In gewisser Weise. Ja.
Es gibt da generell da geht es eher in Richtung Musikjournalisten, aber ich finde, das ist tatsächlich ein guter Satz von Markus Wiebusch, da war es noch But Alive, nicht Catcar. Über Musik schreiben ist wie zu Architektur tanzen. Und ja, es ist ein bisschen was dran.
Ja, das stimmt.
Und wir machen hier ja auch letztendlich Musikjournalismus in einem anderen Medium als Print oder Website.
Ja, ich habe jetzt, ich meine, ich bin jetzt auch kein Veteran oder so, aber wir haben ja schon einige Gäste gehabt und so, Richtung Interview und so, aber ich finde es eigentlich noch schwieriger, über Musik zu reden mit Gästen.
Die Musik machen. Ja, es kommt
Nee, es geht jetzt gar nicht darum, dass die Musik machen, aber man fragt sich dann wirklich manchmal vor so einem Interview, was willst du diese Person wirklich fragen? Also weil eigentlich ist doch mit der Musik alles gesagt.
Oh,
so, nee. Meistens so. Aber wenn du wirklich die richtigen Gäste hast, dann fallen dir schon Sachen ein.
Ja, und es gibt da halt, also das fand ich bei Bonglord, also hier beim Janis fand ich das so interessant, weil es ist selten, ich will auf was hinaus, es gibt halt sehr viele Musiker oder generell Künstler, die sich schwer damit tun, über andere Musiker und Künstler zu sprechen. Egal, ob das positiv oder negativ ist. Die wollen das halt nicht machen. Und das ist, ich kann das von Comedians auch so sagen, also wie oft man da dann so irgendwie keine klare Antwort kriegt, wenn man fragt, wie findet man denn so und so, das ist wirklich erstaunlich. Aber okay, ist halt so. Bei Musikern ist das noch viel krasser, weil bei Musikern, da merke ich das sehr oft, ja, die wollen gar nicht dann vielleicht auch irgendwie so das, warte, ich hab's gleich den Satz, wie ich ihn sagen will. Ah ja, weil die, glaube ich, tief innern sehr viele Musiker so ein krasses Imposter-Syndrom haben und halt glauben, diesen Song, ja, der ist super und alle mögen den, aber den habe ich doch, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, habe ich den doch eigentlich von da und da geklaut. Was nicht stimmt, weil so funktioniert halt Kunst nicht.
Ach so,
aber weil die das halt glauben, weil die halt denken, so, ja, ich habe ja auch so viel Musik gehört und so, und da habe ich dann bestimmt ganz viel auch unbewusst irgendwie geklaut und kopiert und so.
Also darf ich nicht so und so über den reden, meinst
genau.
du?
Genau. Und das fand ich halt so erfrischend, dass halt Janis da halt so komplett anders war, weil der hat ja wirklich auch gesagt, dass zum Beispiel für das Bonglord-Album, da zwei Bands sozusagen als stilistische Vorbilder galten, dass man dahin will, ohne und das fand ich so, okay, krass, also ich fand das super, ich fand das mega erfrischend, weil so funktioniert das ja auch. Also wenn man Werke schafft, man kann gar nicht anders. Man ist automatisch von der Kunst beeinflusst, die man selber konsumiert hat. Und ich glaube, und ich hätte ihn das da fragen sollen, weil mir das, aber mir ist es erst beim Schnitt aufgefallen, dass er da wirklich so viel gesagt hat in die Richtung. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass die eben diese professionelle Musikausbildung haben, wo einem das dann ausgetrieben wird und halt gesagt wird, so ja, ist halt Inspiration.
Ich glaube, jeder Produzent macht es auch ein bisschen anders, aber ich habe mal irgendwann von Rick Rubin gehört, wir haben ja heute schon über Rick Rubin geredet, aber Rick Rubin hat das, glaube ich, bei den Peppers manchmal häufiger gemacht, dass der halt bestimmte Alben, also ganz wirklich, er ist ja selber kein Musiker, er ist Produzent, so. Ja. Aber er selektiert bestimmte Alben die er dann irgendwie in dem, sag ich mal, Seitenraum der Produktion laufen lässt.
Ja.
So. Um wie so eine Art Duftkerze. So.
Ja.
So nach dem
sehr
Motto,
gute Idee.
Ja, so wie so nach dem Motto, zieht euch das mal rein und dann denkt ihr so, was ist denn das für geiler Scheiß? So. Und du hast ja dann mal Musiker sitzen.
Ja,
so,
genau.
Also die nehmen das ja ganz anders wahr. Und dann denken die so, okay, das klingt gut. Fela Kuti, keine Ahnung, weiß es nicht, ja. Und dann denkst du so, gutes Zeug. Und dann denkst du so, okay, ja, vielleicht können wir auch so klingen. Und auf einmal klingt das Album nachher nach Fela Kuti, keine Ahnung. Ja, und so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ja. Whatever. An die Gläser.
Genau, bevor die Folge zu lang wird, an die Gläser. Ich zieh mal zuerst, weil du hast zuletzt dein Album besprochen. So.
Richtig.
So, was habe ich hier? Upp. Das ist. Gott. Turnstile, Glow On.
Oh.
Turnstile ist doch richtig aufs Maul, oder?
Ah, oh, ja, aber so schön.
So untypisch für dich. Sehr schön.
Ja, aber dieses Album ist so besonders schön. Okay. Enter Shikari. Take to the skies. Nicht Take on the skies.
Take to the skies. Ah, ja. Wirst du verstehen, wenn du das Album gehört hast.
Clap. Okay.
Ja, diese drei Claps waren nicht für den Schnitt.
Diese drei Claps merke ich mir jetzt. Okay, ich bin gespannt. Ja, ja.
Du warst lange nicht mehr in der Indie-Disco. Okay.
Nee, echt nicht.
Star Sailor, Love is Here. Oha. Oh, ich glaube, ich hasse Star Sailor.
Ich glaube, du wirst es hassen, ja.
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich habe mal.
Echt, das wird ein guter Verriss, glaube ich. Aber
ich war in der Berufsschule und eine Mitschülerin, ich blick sowas ja nie, also ich bin da ja immer so komplett blind, wenn jemand mich mag. Und die mochte mich anscheinend und hatte mir halt irgendwann, damals war das noch so eine Sache, hatte mir so eine Mix-CD mitgebracht. So, hier, hör dir das mal an, dass du Musik dich gerne magst. So, ich so, ja, okay, danke. Und dann habe ich mir das angeguckt und da war halt Star Sailor drauf und es war, ich, der ganze Mix war so komplett furchtbar. Es war so, oh ja, die ist ja lieb und nett und so. Und aber das wird nicht funktionieren. Das wird nicht so, nein.
Okay.
Okay, was hast du noch?
Ah, interessant. Wo wir gerade bei Interviews waren. Black Sheriff, Time to Burn.
Sehr gut.
Ja,
ist wirklich, ey, ohne Scheiß, Black Sheriff, eine der besten Bands, von der nie jemand gehört hat. Ist wirklich so schade. Das ist wirklich ist richtig gut.
Bin gespannt, wirklich sehr gespannt.
Okay, da kriegen wir bestimmt noch mal ein Snippet. Da werde ich den Glenn mal anschreiben, dass er dir irgendwie eine Drohung einspricht.
Und Asche auf mein Haupt, dass ich das immer nicht gehört habe.
Ich höre das Interview
dann ganz offen und ehrlich. Nee, das Interview habe ich gehört, aber
so, das Album.
Das Album noch nicht gehört.
So, dann habe ich hier zuletzt The Flaming Lips, American Head.
Oh.
Flaming
Lips. Also hast du kenn ich auch geiles Album. Halleluja. Okay, hast du gut, dann hast du zwei gute Alben und eine Friss. Nein, Quatsch. Okay, Scarpide, die hatte ich doch schon mal, ne?
Ah ja, sehr gut.
Planeta Escoria.
So, dann sag mir noch mal die ersten beiden, die du gezogen hast. Die muss ich mir aufschreiben.
Black Sheriff, Time to Burn und Enter Shikari, Take
to the Skies. Enter Shikari, Take to the Skies. Alles klar, super, dann habe ich mir die auch notiert. Ja, das wird eine interessante Folge. Also das, also ja.
Ja.
Spannend. Ja. Also, kennst du Enter Shikari in irgendeiner Form?
Enter Shikari nur vom Namen.
Ich glaube nur vom Namen. Okay,
also mir ist jetzt kein Sound im Ohr. Nee. Ich muss noch mal reinhören. Muss ich sowieso.
Genau. So ist für alle. Ja. Dann jetzt noch ein bisschen Hausmeisterei. Also die nächste Sechs aus dem Glas-Folge kommt erst im nächsten Jahr, nämlich in 4 statt üblicherweise 2 Wochen.
Genau.
Weil dazwischen kommt unser Jahresrückblick, unsere Top 5 Alben und ein paar Erwähnungen und so weiter. Also eben unser Jahresrückblick in Bezug auf Musik. Der wird also nach Plan am 27.12. erscheinen. Könnt ihr also entspannt zwischen Weihnachten und Silvester hören. Ja, also wenn die Welt zwischenzeitlich nicht untergeht, wird ja stündlich wahrscheinlicher. Aber sollte dem nicht so sein, dann könnt ihr das dann hören.
Einfach ein Glas Milch, die Restkekse dazu und eine Decke drauf und dann hört euch
genau.
die Alben an.
Also genau. Ja, okay, dann, ja Markus, vielen Dank wie immer für deine Zeit.
Ja, und, absolut. Gerne.
Ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Erzählt euren Freunden von uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.